Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen stellen und ein Wort aus dem Matthäusevangelium, und zwar Matthäus Kapitel 5, Vers 48, und wir lesen um des Zusammenhangs willen ab Vers 43. Matthäus 5, ab Vers 43, und sofern Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, das mit aufzuschlagen. So sagt der Herr: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen das nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Meine Brüder und meine Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. So endet dieses Kapitel, dieser erste Teil der Bergpredigt. Ich kann mir vorstellen, dass nicht wenige von uns spätestens jetzt abschalten und sagen, das ist sowieso unerreichbar. Es ist schon einige Zeit her, da hatte ich in unserer Gemeinde in Gießen einmal über Martin Luther etwas berichtet. Ich hatte erwähnt, dass Martin Luther bei seinem Bibelstudium immer wieder auf den Begriff Gerechtigkeit gestoßen war. Gerechtigkeit Gottes. Und bevor er seine Entdeckung von der Rechtfertigung durch den Glauben machte, also dass Gott demjenigen seine Gerechtigkeit zueignet, der ihm glaubt, seine Gerechtigkeit in Christus, bevor Luther zu dieser Erkenntnis kam, da war für Luther der Begriff Gerechtigkeit und der Begriff Gerechtigkeit Gottes geradezu ein Horrorbegriff. Es war für ihn ein Schrecken. Er hasste deswegen Gott. Was will dieser Gott? Dass ich gerecht bin? Hier in unserem Vers lesen wir scheinbar noch mehr. Wir lesen von Vollkommenheit. Und es ist eindeutig ein Befehl. Ihr sollt vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und noch einmal. Entweder wir schalten jetzt ab, und das ist eigentlich üblich in dieser Zeit der Wortnot, wir filtern das raus, was uns nicht passt, oder wir fangen an, Gott deswegen ebenfalls zu hassen. Wenn man das Eigenschaftswort, das Adjektiv vollkommen, durch ein anderes Wort wiedergibt, dann bekommt man zum Beispiel das Wort perfekt. Ihr sollt perfekt sein. Vollkommenheit fordern. Heißt das also nicht, dass wieder die Geißel des Perfektionismus an die Menschen angelegt wird? Höchste Anstrengung, Einsatz, und doch, die Latte ist zu hoch. Ich selbst, ich gehöre noch zu einer Generation, in der in Gemeinschaften und auch in Kreisen, die es mit dem Wort Gottes ernst nahmen, unterschwellig auch immer wieder perfektionistische Ideen eingeflossen waren. Es herrschten zu jener Zeit immer noch Ideen aus der Heiligungsbewegung. Man hatte ein ganz bestimmtes Verständnis etwa von Römer Kapitel 6. Und nicht wenige Christen litten seinerzeit unter den damit zusammenhängenden Lehren. Und dann kam eine Generation auf, die dieses Joch wegwarf. Und sie warf es gründlich weg. Sie erklärten, das ist alles gesetzlich, das ist alles Übereifer. Das ist ja alles unmenschlich. Und im Namen des Befreiers Jesus Christus, lasst uns solche Forderungen wegwerfen, aber zumindest vergessen. Entspanne dich. Nimm dein Christsein locker. Sieh das mit dem Glauben an Jesus Christus großzügiger, unverkrampfter, eben entspannter. Und ich gestehe, diese Diskussion ist durchaus Teil auch meiner eigenen Lebensgeschichte. Und tatsächlich, es gibt bis zum heutigen Tag immer noch Christen, die, kann ich sich fast nicht vorstellen, sich an diese Aussage Jesu in der Bergpredigt erinnern. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und sie trauen sich sogar, wenn auch schwach, zögernd, zaghaft zu erwidern, aber es ist doch der Heiland selbst, der diese Forderung nach Vollkommenheit aufstellt. Er ist es doch, der sagt, seid vollkommen. Nein, diejenigen, die heutzutage sich noch trauen, auf dieses Wort hinzuweisen, die wollen meiner Beobachtung nach keineswegs einen Perfektionismus vertreten. Aber sie möchten doch zumindest festgehalten wissen, dass Christus alles in unserem Leben von uns verlangt. Absolut alles. Und wenn man sich dann in einem Gespräch, wie auch immer, darauf dann geeinigt hat, dann, so kann man es heute beobachten, läuft die Diskussion vielfach folgendermaßen ab. Man sagt, ihr habt diese Aussage hier von Jesus missverstanden. Eigentlich liegt hier so etwas wie ein Übersetzungsfehler vor. Eigentlich ist das griechische Wort, das Wort Teleios, falsch übersetzt. Eigentlich muss man es übersetzen mit konsequent sein. Seid dann konsequent. Und man legt das dann so aus, Christus will, dass wir ganze Menschen sein sollen. Sozusagen aus einem Stück ganzheitlich, holistisch, würde man vielleicht heute sagen. Genau das sei mit dem griechischen Wort gemeint. Aber auch wenn genau diese Auslegung uns heute relativ häufig begegnet, sie ist zurückzuweisen. Sie stimmt nicht. Ich will das mal deutlich machen anhand einer anderen Stelle, in der genau dieses gleiche Wort, vollkommen teleios im Griechischen, vorkommt, und zwar aus 1. Korinther Kapitel 13. In 1. Korinther Kapitel 13, in den Versen 9 bis 10, lesen wir Folgendes. Wir lesen: Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Aber wenn das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan werden. Wie gesagt, hier begegnet das gleiche Wort vollkommen. Und es ist deutlich, hier in 1. Korinther 13 steht es dem Begriff des Stückweisen, des Unvollkommenen, des Fragmentarischen gegenüber. Ich will jetzt nicht aus Zeitgründen weiter darauf eingehen, aber ich denke, so viel merken wir jetzt. Es geht bei diesem Wort vollkommen tatsächlich um etwas, was ohne Mangel ist, ohne Gebrechen, untadelig. Mit anderen Worten, die Übersetzung vollkommen ist richtig. Aber nehmen wir einmal an, man könnte dieses Wort unseres Herrn abschwächen und mit so etwas übersetzen wie: seid konsequent, seid ganzheitlich dann. Selbst dann ginge es ja noch um eine Ganzheitlichkeit, um eine Konsequenz, wie euer Vater, der in den Himmeln ist, konsequent bzw. ganzheitlich ist. Ich kann es auch andersrum formulieren. Die Wahrheit der Vollkommenheit, wir kriegen sie nicht weg aus diesem Vers. Denn die Hinzufügung, wie euer Vater, der in den Himmeln ist, macht es unmöglich, dieses Wort zu vermenschlichen, auf ein menschliches Maß herabzubringen. Der Herr tatsächlich, er legt hier an das Leben der Jünger Christi einen göttlichen Maßstab an und damit einen übermenschlichen. Sei so wie Gott in deinem Verhalten. Nicht weniger, sagt Jesus hier. Im Grunde kann man dieses Wort vergleichen mit der Forderung, die wir vorhin in 3. Mose 19 gelesen haben. Seid heilig, denn ich bin heilig, spricht Gott, der Herr. Auch dieses ist eine göttliche Forderung, schon im Alten Testament. Und auch bei dem Wort seid heilig ist für die Abschwächung auf ein menschliches Maß keinerlei Platz, keinerlei Raum. Und das wird auch aus dem Zusammenhang deutlich, in dem dieses Wort steht. Christus ging im Vorhergehenden, hier in Matthäus 5, auch verschiedene Gebote aus dem Gesetz Gottes durch. Und wogegen sich ja der Herr immer wieder stellt, das ist genau diese Neigung, um das Gebot Gottes zurückzufahren auf das Erreichbare, auf das, was zu schaffen ist, eben zu vermenschlichen. Zum Beispiel: Du sollst nicht töten. Na klar, habe ich auch nicht getan, sonst bekomme ich ja Ärger mit Gerichten. Oder du sollst deinen Nächsten lieben, und wir ergänzen, und deinen Feind hassen. Und wer mein Nächster ist, das bestimme ich. Dann gilt eben die anderen, die darf ich hassen. Und so mogeln wir uns bei dem Gesetz Gottes durch. Was Jesus eigentlich gemacht hat, hier in Matthäus 5, zumindest ab Vers 20, Vers 21, das ist, dass er genau diese Kruste, die wir immer um das Gesetz herumgelegt haben, entfernt hat. Und hier am Ende dieser Entkrustung, da fasst der Herr dieses noch einmal zusammen in dem Satz: Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und damit bringt unser Heiland diesen Teil der Botschaft, also das, was er bis jetzt in Matthäus 5 gesagt hat, auf den Punkt. Das heißt, es gibt vor dem Angesicht Gottes für eine Vermenschlichung der Gebote Gottes keine Möglichkeit. Das Gebot, es hat volles Gewicht. Und damit übt der Herr eine sehr schwere, eine sehr harte Kritik an der Weise, wie die Rabbiner die Gebote Gottes auslegten und wie ihnen darin viele christliche Lehrer gefolgt sind. Und diese Weise der Auslegung der Gebote Gottes, sie lässt uns vielfach damit nämlich vergessen, dass wir vor den Geboten Gottes stehen. Und wenn wir nun diese Gebote Gottes so auf ein menschliches Maß herabdrücken, so vermenschlichen, eben auf das Erreichbare, dann haben wir eine falsche Sicht über Gott. Das haben wir namentlich gestern häufiger gesagt, häufiger erwähnt. Darauf möchte ich heute Morgen nicht eingehen, sondern einmal auf das, was dem entspricht. Wir haben nämlich auch eine falsche Sicht über den Menschen. Wir haben, um es mit einem Fremdwort zu sagen, eine falsche Anthropologie, eine falsche Lehre über den Menschen. Dahinter steckt nämlich das Verständnis vom Menschen, dass er sozusagen in sich eine gute Seite hat, gute Charakterzüge und eben auch böse. Und der Mensch ist gerufen, um die positiven Kräfte in sich immer wieder zu stützen, dass sie Überhand bekommen gegenüber den bösen Zügen. Und damit ist dann eines deutlich. Wenn sich das mit uns, mit unserem Leben, mit unserem Sein als Menschen so verhalten würde, wenn das die richtige Sicht über den Menschen wäre, dann wäre die Forderung nach Vollkommenheit grausam. Aber mehr noch, sie wäre auch unpädagogisch. Eine solche Forderung würde ja von vornherein entmutigen. Wo bleibt da der positive Input? Wenn wir von einem solchen Menschenbild ausgehen, in dem es sowohl gute als auch negative Aspekte in uns gibt, dann müsste man froh sein, wenn man so, über dem Durchschnitt ist. Um es in Schulzensuren auszudrücken, so 4 ist und wenn man eine 3 schafft, ist schon okay. Oder in Punkten so 5 Punkte und aufwärts. Das reicht dann aus. Man ist ja wieder durchgekommen, aber vollkommen. Nobody is perfect, oder? Und alles, was über diesen Durchschnitt reicht, das ist dann irgendwie erfreulich, sozusagen mehr, als man erwarten kann. Und tatsächlich hatte man genau diese Auffassung über den Menschen damals im Judentum. Und nicht nur das. Eine solche Auffassung über den Menschen gab es auch immer wieder im Laufe der Kirchengeschichte bei Christen. Da gab es zur Zeit des Augustinus um 500 nach Christi Geburt, um 400 herum nach Christi Geburt, einen Mann, Pelagius hieß der, der hatte genau diese Lehre über den Menschen. Und wir müssen uns an Jesus orientieren, so sagte er, ganz fromm. Und dadurch müssen unsere positiven Aspekte in uns gestärkt werden. Und eine solche Auffassung über den Menschen, die würde vortrefflich anschließen bei den heutigen Humanwissenschaften, bei den heutigen Menschwissenschaften. Man ist heute in den Humanwissenschaften, in den Menschwissenschaften nicht mehr so optimistisch über den Menschen wie etwa noch in der Aufklärung. Aber das führt bezeichnenderweise heute gerade dazu, dass gegenüber jeder Forderung nach Vollkommenheit man heute gerade in den Menschwissenschaften allergisch ist. Indem Jesus Christus in unserem Vers zur Vollkommenheit aufruft, bringt er zunächst einmal zum Ausdruck, dass er eine völlig andere Sicht auf den Menschen hat, als wie sie uns heute in den Menschwissenschaften, in der Psychologie nahegebracht wird. Das ist das biblische Menschenbild. Und wie sieht das aus? Es sieht so aus, dass der Ursprung des Menschen gut war. Ja, die Bibel sagt sogar, sehr gut war. Aber dann durch seinen Fall, durch seinen Sündenfall, ist der Mensch schlecht geworden. Er ist durch und durch verderbt, das heißt, er ist absolut von Gott abgewandt. Er will nichts mehr von Gott wissen. Luther hat das einmal auf den Punkt gebracht, dass er sagte, kein Mensch kann wollen, dass es Gott gibt. Denn jeder Mensch will selbst Gott sein. Genau das ist die Einstellung zum Menschen. Aber gleichwohl bleibt nun, das lesen wir auch in diesem Vers, gegenüber dem unter der Sünde stehenden, gefallenen Menschen das Gebot Gottes ganz offensichtlich unverkürzt bestehen. Mit anderen Worten, wir stellen fest, dass Gott sich unserem Gefallensein nicht anpasst. Ich darf hier einmal eine Frage und eine Antwort aus dem Heidelberger Katechismus zitieren. Sonntag 4, Frage 9. Der genau auf diesen Punkt eingeht, ist das nicht brutal von Gott, grausam? Ich lese mal. Tut denn Gott dem Menschen nicht Unrecht, wenn er in seinem Gesetz etwas von ihm fordert, das er nicht tun kann? Das ist die Frage. Jetzt die Antwort. Nein. Denn Gott hat den Menschen so erschaffen, dass er es tun konnte. Der Mensch aber hat sich und alle seine Nachkommen auf Anstiftung des Teufels durch mutwilligen Ungehorsam dieser Gaben Gottes beraubt. Mit anderen Worten, wenn Gott das Gebot nach Vollkommenheit aufstellt, dann tut er das zu Recht. Dann entspricht das seinem Recht. Und dieses Recht anerkennt der Sohn Gottes hier in diesem Vers ausdrücklich. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer Vater, der in den Himmeln ist, vollkommen ist. Es gibt keine Anpassung an unsere Situation. Nun haben wir das gelesen im Heidelberger Katechismus, aber ist das nicht trotzdem grausam? Ist das nicht trotzdem schrecklich? Aber wenn wir einmal einen Augenblick darüber nachdenken, dann sollten wir eigentlich Gott dafür danken. Denn wenn er den Weg der Anpassung eingeschlagen hätte, wo wäre dann ein Halten? Es wäre wie auf einer schiefen Ebene, die Kugel rollt. Das sollte jeder sehen, der seine Augen gebrauchen will. Vielmehr ist es zu unserem geistlichen Heil, dass Gott uns die Forderung zur Vollkommenheit stellt und dass Jesus darin seinem Vater folgt. Und noch etwas. Die Forderung nach Vollkommenheit steht keineswegs so diametral unserem Leben entgegen, wie wir das vielleicht zunächst einmal denken. Nehmen wir einmal an, ein Maschinist, etwa in einem Atomkraftwerk, der lebt nach der Devise: Es ist ausreichend, wenn ich von den 10 Warnsignalen, die mir die Apparaturen dort melden, 6 beachte. Natürlich ist das nicht akzeptabel, oder? Der Mann bemüht sich darum, dass er alle 10 Warnsignale bemerkt und dann gut interpretiert, deutet. Das ist seine Pflicht. Sei vollkommen. Das muss dieser Mann, wenn er verantwortungsvoll diesen Job ausüben will. Schüler leben ja vielfach nach der Devise, als Zensur eine 4 zu bekommen, das ist auch noch durchgekommen. Ich sagte einmal einem solchen Schüler, der so dachte: Du wirst in deinem Leben nicht weit kommen. Vielleicht wirst du in diesem Leben sogar scheitern. Ein Musiker, stellen wir uns vor, der danach strebt, jeden zweiten Ton richtig zu spielen, es wäre furchtbar. Oder da ist eine pharmazeutisch-technische Angestellte in einer Apotheke, die ein Mittel gegen Krebs zusammenstellen muss. Was würden wir von ihr denken, wenn sie sagt: Wir nehmen irgendwie einfach die Mittel da, rühren die zusammen und irgendwie wird es schon helfen. Natürlich haben wir hier nach Perfektion, nach Vollkommenheit zu streben. Kurzum, die Forderung nach Vollkommenheit ist gar nicht so lebensfeindlich, wie wir uns das vielleicht im ersten Augenblick vorstellen. Oder möchten Sie von einem Chirurgen operiert werden, der seine Schnitzkünste mal an einem Baum oder sowas ausprobiert hat? Schon in dieser Welt werden wir sehr schnell durch den Rost fallen, wenn wir nachlässig und schlampig arbeiten. Und übrigens, indem in unserer Gesellschaft wir uns immer mehr von diesem Maßstab, von dieser Maxime entfernen, also Schludrigkeit einkehrt, wird unser Gemeinwesen, auch unsere Wirtschaft, kollabieren. Statt Ordentlichkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit werden dann immer mehr herrschen: Liederlichkeit, Korruptheit, Bestechung und eben Pfusch. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Erziehung unserer Kinder richtet sich genau darauf, dass wir ihnen beibringen, bei ganz einfachen Dingen mit nicht weniger als mit sehr gut zufrieden sein. Denken wir an die Ordnung im Zimmer. Zunächst ist man auch nachsichtig, aber irgendwann gelten dann die Maßstäbe der Eltern. Ein Student, gut, wenn seine erste Arbeit ein bisschen daneben gegangen ist, okay. Aber irgendwann kommt mal die Abschlussarbeit. Und die muss dann rund sein. Wenn dies so ist, wenn wir uns darauf halbwegs einigen können im Blick auf das Irdische, wie kommt es dann eigentlich, dass, wenn wir zu unserem Verhalten gegenüber Gott kommen, für alle möglichen Überlegungen und Ratschläge offen sind, die die Forderung nach Vollkommenheit vermenschlichen, auf ein menschliches, also auf ein durchschnittliches Maß zurückbringen? Woher kommt das? Ich meine, wir kennen alle das Wort aus dem Jakobusbrief, der in Kapitel 2, Vers 10 schreibt: Wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem Gebot, nur in einem, würden wir sagen, schuldig macht. Ach, das ist nicht so schlimm, würden wir sagen. Aber Jakobus sagt, der ist in allem schuldig geworden. Eben, du kannst Gott nicht sagen: Also Herr, 10 Gebote hast du mir gegeben, 9 davon habe ich heute gehalten. Dann bist du dem ganzen Gesetz schuldig geworden. Und noch einmal, das ist doch so im Irdischen. Stellen Sie sich vor, wir fahren über eine rote Ampel und werden von einem Polizisten angehalten. Und wir sagen, aber Herr Wachtmeister, bei den letzten 9 Ampeln, da habe ich gehalten. Wir würden eher noch eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung bekommen. Aber nun bei Gott, da meinen wir, dass das so üblich ist. Wenn du ein Gebot nicht gehalten hast, dann bist du an der ganzen Straßenverkehrsordnung schuldig geworden. Aber wie kommt das nun? Dass wir meinen, bei Gott, da ist das okay. Wenn ich es recht sehe, gibt es dafür einen Hauptgrund. Und das ist die Langmut des heiligen Gottes. Ich lese dazu mal aus dem Predigerbuch, Kapitel 8, Vers 11. Dort sagt Salomo, weil der Richterspruch, weil das Urteil über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Mit anderen Worten, Salomo weist hier darauf hin, wie schlimm es um uns steht, wie wir als Menschen gestrickt sind, nämlich dass wir die Langmut Gottes so interpretieren, natürlich nicht mit Worten, aber wie wir denken, wie wir uns verhalten, als wäre es Gott egal, wie wir uns verhalten, als würde er nicht so genau hinschauen, als würde es Gott nicht so genau nehmen. Wenn wir weiterlesen würden in der Bergpredigt und zu Kapitel 6 kommen würden, dann würde uns etwas auffallen, wie plötzlich da über Gott gesprochen wird. 3-mal. In Kapitel 6, Vers 4, in Vers 6 und dann noch einmal Vers 18. Er wird hier genannt, der Gott, der in das Verborgene schaut. Der sich nicht blenden lässt von der äußeren Fassade, sondern der das Verborgene ansieht. Irren wir uns hier nicht, gerade angesichts des heiligen Gottes, der ins Verborgene sieht, besteht die Forderung nach Vollkommenheit und sie bleibt bestehen. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt in der Wortverkündigung heute. Bedenken wir einmal, wer das ist, der dieses Wort sagt. Seid vollkommen. Es ist niemand anders als unser Heiland. Das heißt, es ist der Sohn Gottes, der die Vollkommenheit verlangt, aber sie auch schenkt. Ja, im Reich Gottes, wir haben es vorhin im Kolosserbrief gelesen, da geht es tatsächlich um nicht weniger als um Vollkommenheit. Paulus schreibt, ich will jeden als vollkommen darstellen. Aber er fügt noch etwas hinzu. Ich will jeden darstellen vollkommen in Christus, in ihm. Nicht in Kolosser 1, Vers 13 sprach der Apostel erst von dem Reich des Sohnes seiner Liebe, in das wir hineinversetzt worden sind. Und dann eben in Kolosser 1, Vers 28, dass wir jeden Menschen vollkommen, nicht weniger, als vollkommen in Christus darstellen. Es geht also um Vollkommenheit in Christus, in seinem Reich, im Reich Gottes. Und diese wichtige Aussage, in Christus, sie bringt seinen Herrschaftsbereich, sein Reich, seine Einflusssphäre zum Ausdruck, die er sich in dieser Welt durch seinen Geist schafft. Wir können es vielleicht einmal vergleichen damit, dass wir sagen, wir stehen im Licht oder wir stehen in der Sonne. Nicht, wir sind dann in den Strahlkranz hineingenommen. Genauso ist das mit, wir sind in Christus. Wer in Christus ist, der ist in seinem Reich. Er ist aufgenommen in seinem Herrschaftsbereich. Und er erfährt die Kraft, die von Christus und eben seinem Evangelium, seiner Heilsbotschaft, seiner Botschaft der Rettung und der Gnade ausgeht. Seid vollkommen. Nun, in Christus vollkommen zu sein, das bedeutet, dass die Vollkommenheit Christi uns zugeeignet wird. Zugeeignet wird durch den Glauben. Und so sage ich, Christus verlangt die Vollkommenheit. Oh ja, nicht weniger, aber der Heiland schenkt sie uns auch. Die Frage kommt damit an uns zurück, wie groß denken wir eigentlich von diesem Geschenk in Christus, das zu uns gekommen ist? Wie erfasst sind wir von diesem Christus? Macht dies total unsere Freude aus, dass wir alle Vollkommenheit in Christus haben? Rückt hier nicht vielfach, meine Brüder, meine Schwestern, der Schuh? Stoßen wir hier nicht auf die Ursache, warum bis in die christlichen Gemeinden hinein gemurrt wird, wenn auch nur der Gedanke nach Vollkommenheit erwähnt wird? Es ist mir einmal ziemlich plastisch vor Augen getreten, dass wenn ein Mensch anfängt, sich so langsam aus der Gemeinde zu entfernen, so klammheimlich zu verabschieden, das Gesetz in seinem Leben länger bestehen bleibt als das Evangelium. Die Forderung bestimmt ihn bezeichnenderweise länger als die Verheißung des Heils in Christus. Das scheint mir übrigens auch der Grund zu sein, warum Menschen, die sich aus der Gemeinde verabschieden, dann so gegen die Gemeinde eingestellt sind, so viel motzen und murren. Sie haben das Gesetz, die Normen des Gesetzes noch bei sich in ihrem Gewissen. Vor allem, um es an andere anzulegen. Aber das Evangelium, Vergebung, Liebe, das haben sie zurückgelassen. Ich finde nicht missverstanden werden. Es gibt durchaus Gründe, dass wir von einer Gemeinde uns verabschieden müssen. Aber ich meine jetzt die, die dann so langsam abgleiten in die Welt. Sie haben irgendwie noch den Schein des Auftrages, der Gebote bei sich. Diese Menschen sind, wenn man es mal mit etwas Abstand betrachtet, keineswegs zu beneiden. Sie sind schon deswegen nicht zu beneiden, weil sie eben ohne das Evangelium leben. Das haben sie schon weit von sich gestoßen. Aber da ist eben noch das Gesetz. Und das bedeutet ohne Freude. Düsterkeit, das verbreiten sie. Ein bisschen auch Verbissenheit. Sie legen das Gesetz dann an andere an, weil sie davon noch nicht losgekommen sind. Aber nicht für sich selbst, nicht für ihr eigenes Leben. Denn für sich haben sie es schon von sich geworfen. Was ich vollkommen sein, hör mal zu. Und so passt man dann für sich das Gesetz immer mehr an das Maß des Menschen an. Es gilt für die anderen. Das geht nicht anders. Und jetzt noch einen Schritt weiter. Wie kommt es, dass solche Menschen, so langsam, ich sag mal, in die Welt wieder abgleiten, mit ihrem Moralismus, mit ihrem ganz deutlichen, zur Schau gestellten Moralismus gegenüber anderen in der Gemeinde vielfach sogar noch ein Echo finden, einen Widerklang. Wie kommt das? Könnte das daran liegen, dass in der Gemeinde deswegen solche Stimmen auf Echo stoßen, weil diese Leute auch schon mit der Klinke in der Hand dastehen? Sie sind noch da, aber nicht mehr von ganzem Herzen. Sie machen noch mit, aber vielfach nur, weil sie noch keinen Mut hatten, sich ganz zu verabschieden. Und so bleiben sie. Aber ohne den Geschmack der Gnade Christi. Ohne dass sie noch sehen, was Christus auch für sie getan hat. Davon sind sie schon längst entfremdet. Und so kommt es, dass auch für sie dann der Ruf nach Vollkommenheit zu einem Schrecken wird oder man sich zumindest davon distanziert. Ich vollkommen, Menschenmaß, das reicht auch. Dagegen derjenige, der die Gnade Gottes kennt, der den Reichtum dessen kennt, was Gott der Vater uns in seinem Sohn Jesus Christus geschenkt hat. Vollkommenheit. Nicht weniger, der bekennt. Vollkommenheit. Klar, das ist seine Eigenschaft Gottes. Und hin zu diesem Gott, zu diesem vollkommenen Gott, bin ich doch auf dem Weg. Und deswegen hungere und dürfte ich nach diesem lebendigen, vollkommenen Gott. Sie werden dann sagen, ist doch klar, ist doch selbstverständlich, dass Jesus das sagt. Was sollte er denn sonst sagen, als ihr sollt vollkommen sein? Was denn sonst? Ich betone noch einmal, so spricht dann jemand, der die Gnade Gottes in Christus Jesus kennt. Das führt dann unverzüglich bei uns zu der Frage, kenne ich diesen Reichtum der Gnade in Christus Jesus? Geht es nur mir so oder manchen anderen auch? Ich nehme manchmal bei Christen wahr, dass sie Gelegenheiten versäumen, um die Gnade Gottes in Christus wirklich kennenzulernen. Da legt Gott in ihr Leben Prüfungen hinein. Und sie laufen davor weg. Sie wissen, wenn ich das jetzt durchhalten würde, dann müsste ich aus meiner Trägheit, aus meiner Lauheit, aus meiner Selbstzufriedenheit raus. Es würde mich zu viel kosten. Der Preis erscheint mir doch zu hoch. Und dann laufen sie weg vor Gott, vor diesem vollkommenen Gott. Dann ist dieser Gott wieder ein Horror für sie. Und dann kommt in unserem Leben ganz automatisch die Herabstufung der Gebote Gottes. Und gleichzeitig, das ist so interessant, kommt dann das Murren auf. Genau so verlieren wir allen Geruch Christi, allen Geschmack der Gnade Christi. Demgegenüber, wer die himmlische Gnade des himmlischen Vaters wirklich kennt, bitte achten wir darauf, dass hier in diesem Vers Gott Vater genannt wird. In Vers 48. Wer diesen Vater im Himmel kennt, der ist nicht ängstlich vor der Forderung der Vollkommenheit. Er ist auch nicht aufgebracht, vergrämt, verbittert angesichts der Forderung Jesu nach Vollkommenheit. Oh ja, er sieht deutlich. Er sieht, wie weit er von dieser Forderung entfernt ist. Er sagt, ich komme da nie hin. Er sieht das Fleisch und die Macht des Fleisches noch in seinem Leben. Aber er sagt auch, er bekennt auch, ich brauche mich nicht unter die Forderungen des Gesetzes zu stellen, sondern ich kann mich stellen unter die Vollkommenheit Christi. Ich lebe aus und unter seiner Gnade, des Reichtums seiner Gnade. Nicht denn, was für ein Bild von Gott wird uns hier eigentlich gezeichnet in diesen letzten Versen von Matthäus 5. Es ist das Bild eines vollkommenen Vaters. Beides. Seid vollkommen, wie euer Vater in den Himmeln vollkommen ist. Schauen wir uns jetzt noch einmal kurz die Verse an, die vorher stehen. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Er, der seine Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute und es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Lauter Gutheit, lauter Liebe, lauter Gnade, das ist Gott. So ist er vollkommen. Nicht? Und noch einmal, auch das Gebot der Feindesliebe, es besagt ja nicht, dass wir die Feinde als nicht so schlimm ansehen müssen. Nein, sie sind gemein. Sie sind boshaft. Sie sind hässlich. Und doch haben wir ihnen in Liebe zu begegnen, die Gott auch uns, die wir seine Feinde waren und es im praktischen Leben immer noch sind, diese Liebe uns erweist. Auch denen haben wir sie zu erweisen, die uns fluchen, die uns hassen, die uns beleidigen und auch verfolgen. Darum gilt auch im Blick auf unsere Feinde das Ja zu ihrem Leben. Was wir hier in Kapitel 5, Vers 48 lesen, das ist die Färbung der Vollkommenheit Gottes. Und das ist nicht im Licht des Evangeliums gesehen, nicht abstoßend, sondern anziehend. Es ist begehrenswert. Vor diesem Gott, vor diesem himmlischen Vater stellt uns Jesus Christus hier und er weckt in uns das Verlangen nach ihm. Meine Seele, sie dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott, nach dem vollkommenen Gott. Genauso wie ein Mensch, der schmutzig ist, danach begehrt, unter die Dusche zu gehen, zu duschen, wieder sauber zu werden. So verlangen wir nach Gott in Christus und damit nach seiner Vollkommenheit. Einmal, meine lieben Brüder und Schwestern, wird alle Halbheit zu einem Ende kommen. Es wird auch alle Scheinheiligkeit aufhören. Alles Scheinmoralisierende sich entrüsten. Es wird auch dann beendet sein. Alle fromme Arglist, sie wird weggetan sein. Dann werden wir bei Gott sein. Und es wird wirklich gut sein. Es wird wirklich vollkommen sein. So, wie wir das jetzt bereits durch den Glauben an Christus sind. Und mal ehrlich, ist das nicht etwas, um danach zu verlangen? Ja. Das ist Gnade, dass Gott sich nicht unserer Halbheit und auch unserer Halbherzigkeit angepasst hat, sondern uns mit seinem göttlichen Wort, und das heißt durchaus mit seinem übermenschlichen Wort, aber das auch gefüllt ist mit übermenschlicher Kraft, uns aufruft. Seid vollkommen, gleich wie euer Vater in den Himmeln vollkommen ist. Amen.